Wenn Sie nur irgendetwas Kritisches sagen, und sei es über Mohammed bin Salmans Vision für 2030, über Ihre Wasser- oder Stromrechnung, dann werden Sie verhaftet. Das heißt, alle echten Reformer sind entweder im Gefängnis oder außerhalb des Landes. Keiner, der bei uns frei zu sprechen wagt, ist nicht im Gefängnis gelandet. Kein einziger.
Sagt ein Saudi-Araber, der 2019 ins Exil geflohen ist. Und das sagt er nicht allein. Die Kritik richtet sich auf Mohammed bin Salman, auch MBS genannt. Er ist Saudi-Arabiens Herrscher und scheint ein politisches Chamäleon zu sein. Zuletzt hat sich MBS als Vorreiter des Friedens mit Israel gezeigt, als er das im Westen viel begrüßte Abraham-Abkommen angebahnt hat. Nach dem Großangriff der Hamas auf Israel und den israelischen Gegenschlägen legte er aber nun den Friedensprozess mit Israel auf Eis. Was will der saudische Herrscher wirklich und wie verlässlich ist er? Das versuche ich in dieser Weltzeit zu erfahren.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Margarete Wohlan. Hallo. Bevor wir uns anschauen, welche Rolle Saudi-Arabien außerhalb seiner Landesgrenzen in der arabischen Welt spielt, schauen wir in sein Inneres. Welchen Wandel oder eben auch Nichtwandel hat es in diesem Land gegeben, seit Mohammed bin Salman dort regiert? Mark Turner ist seit gut 15 Jahren regelmäßig in Saudi-Arabien, zuletzt 2018 seine letzte offizielle von Saudi-Arabien genehmigte Recherchereise. Und er hat sich auch vor kurzem mit den Oppositionellen getroffen, die es geschafft haben, zu fliehen.
In London fühle ich mich sicher, aber selbst hier erhalte ich viele Drohungen über soziale Medien, die mir Angst einjagen sollen.
Faisal Utaibi hat es gerade noch rechtzeitig aus Saudi-Arabien herausgeschafft, bevor der Haftbefehl an ihr vollstreckt wird. Wenn sich die sportlich gekleidete junge Frau mit den schulterlangen schwarzen Haaren durch das Labyrinth der Londoner U-Bahn-Gänge bewegt, dann profitiert sie mindestens von einer Art wohltuender Anonymität. Aber selbst hier fürchtet sie noch Beobachtung und Nachstellung. Den langen Arm des saudischen Regimes.
Sie sagen, ich soll aufhören, über meine Schwester zu reden und über die Frauenrechte in Saudi-Arabien. Ich bekomme Todesdrohungen, aber alles anonym, ohne dass der Absender sich zeigt.
Faisal Utaibis angebliches Delikt. Sie unterstützt ihre bereits verhaftete Schwester Manahal in öffentlichen Tweets und Posts. Als Manahal al-Utaibi Ende 2022 in Saudi-Arabien verhaftet wurde, hielt die ganze Familie das zuerst nur für ein Missverständnis. Doch bald darauf kam Manahal vor ein Sonderstrafgericht. Dort wurde ihr vorgeworfen, dass sie, eine Sporttrainerin, sich ohne Ganzkörperschleier fotografiert und anschließend das Foto gepostet hatte.
Als wir das hörten, waren wir geschockt. Wir haben sofort einen Anwalt eingeschaltet. Wir haben an den Kronprinzen Mohammed bin Salman geschrieben, an unterschiedliche Regierungsstellen, an Menschenrechtsorganisationen. Aber niemand im Land hat einen Finger für uns gerührt. Wir dachten zuerst, da muss irgendein Fehler passiert sein. Wieso sollten sie Manahal festhalten? Wir hatten geglaubt und auch gesehen, dass sich die Kleidervorschriften bereits gelockert hatten.
Das Verfahren wegen eines Fotos ohne Körperschleier zog sich bis in den Sommer 2023 hin.
Dann wurde der Fall an ein anderes Gericht überwiesen und dann hörte das Verfahren plötzlich auf. Jetzt bleibt sie einfach ohne weiteres Verfahren im Gefängnis.
Und Kronprinz Mohammed bin Salman, der sich nach dem ihm zugeschriebenen Mord an dem kritischen Journalisten Jamal Khashoggi im Westen erfolgreich als Reformer und Frauenbefreier etabliert hat, er schweigt und antwortet nicht auf die Eingaben der Utaibis. Die Saudi-Araberin Lina Al-Haslul wundert das nicht. Schicksale wie der der Utaibi-Schwestern enthüllen in ihren Augen das wahre Gesicht von Mohammed bin Salman, kurz MBS. Er sei immer derselbe Machtmensch geblieben.
Jemand, der wie MBS so weit zu gehen bereit ist, dass er einen Journalisten in Stücke schneiden lässt, wird sein Verhalten nicht von Grund auf ändern. Er hat gesehen, dass man ihm den Mord durchgehen lässt und das macht ihn inzwischen noch um ein Vielfaches gefährlicher.
Lina Al-Haslul ist Sprecherin der in London ansässigen saudischen Menschenrechtsplattform Al-Qist,
Allerdings hat er eine Lektion gelernt. Nicht in dem Sinne, dass er seinen Regierungsstil nun überdacht hat, aber er hat begriffen, sobald es in seinem Interesse liegt, politisch umzuschwenken, wird er es tun.
MBS, ein Chamäleon, lediglich bedacht auf Image und auf Außenwirkung. Die Entwicklung könnte für diese These sprechen. Nach dem Großangriff der Hamas auf Israel, den israelischen Gegenschlägen und dem anti-israelischen Furor auf den arabischen Straßen setzt MBS das von ihm selber angebahnte, im Westen viel begrüßte Abraham-Abkommen aus. Den Friedensprozess mit Israel legt er nun auf Eis. Noch Tage zuvor hatte sich MBS im US-Sender Fox News dagegen nicht nur als Vorreiter des Friedens mit Israel gezeigt, sondern auch als Sachwalter westlicher Werte in der Region, als heimlicher Liberaler und Demokrat. Bestürzt darüber, dass in seinem Reich ein Mann in Kürze grausam mit dem Schwert exekutiert werden soll. Für nichts als einen kritischen Twitter-Post.
Ja, das ist eine Schande. Aber diese Information ist richtig. Mit diesem Urteil bin ich gar nicht einverstanden. Wir haben inzwischen ja schon eine Menge von Gesetzen geändert und noch viele stehen auf der Liste. Es gibt mehr als 1000 Gesetze, die wir ändern wollen. Aber ich habe nur 150 Anwälte, die mir dabei helfen. Währenddessen muss sich unsere Justiz an die bestehenden Gesetze halten. Ich kann ja schließlich nicht den Richtern sagen, tun sie dies oder das. Das wäre gegen jede rechtsstaatliche Regel.
Für Lina Al-Haslul eindeutig der Versuch, die vor allem ausländische Öffentlichkeit hinters Licht zu führen.
Es ist nicht richtig, dass die saudische Regierung keinen Einfluss auf Todesurteile hätte. Jedes einzelne Todesurteil muss von der Regierung bestätigt werden. MBS hatte also und hat immer noch die Macht, dieses Todesurteil außer Kraft zu setzen. Deshalb ist es Quatsch, wenn er behauptet, er schäme sich und versuche, Gesetze zu ändern.
Die Saudi-Arabien-Analystin arbeitet eigentlich in Brüssel, wo sie das EU-Parlament in Sachen Saudi-Arabien brieft. Häufig jedoch reist sie nach London zum Hauptquartier der saudischen Menschenrechtsplattform Al-Qist und wirkt dort an Panels ihrer Organisation mit. Al-Qist ist zurzeit das einflussreichste Sammelbecken für etwas, was es in der Logik des saudischen Regimes, aber auch in der Logik vieler westlicher Beobachter gar nicht gibt: die saudische Opposition. Denn gemäß der Meinung, die sich dank offizieller saudischer Verlautbarungen, aber auch dank professioneller westlicher Öffentlichkeitsarbeit im Auftrag der Al-Saud, dem sogenannten Country Branding, weltweit durchgesetzt hat, sind die jungen Saudis zwar wild auf modernen Konsum, aber politisch völlig unreif und weitgehend desinteressiert.
Mein Name ist Abdullah Al-Jurawi, Monitoring and Campaign Officer at Al-Qist.
Mein Name ist Abdullah Al-Jurawi. Bei Al-Qist zuständig für Monitoring und Kampagnen.
Der sehnige N20er in schwarzer Jeans und schwarzem Pullover bemüht sich nach Kräften, Vorurteile und Klischees über die saudische Gesellschaft zu bekämpfen. Mehrere Generationen Saudis, betont er, hätten inzwischen im Ausland studiert oder bei international vernetzten Unis oder Instituten im Inland. Seine Generation, die der 20- bis 40-Jährigen, sei mit Meinungs- und Religionsfreiheit ebenso vertraut wie mit moderner Kunst, Lifestyle und den diversen Formen der Demokratie. Doch jedes noch so zaghafte Verlangen nach Mitbestimmung werde drakonisch bestraft. Seine Cousine, sagt Abdullah, sei wegen eines einfachen Tweets verhaftet worden und ins Gefängnis gekommen. Nachdem er sich öffentlich für sie eingesetzt hatte, war ihm klar, er würde der Nächste sein.
Ich habe also überlegt, wie ich mich selber schützen und das Land verlassen könnte. Irgendwo hinzugehen, wo ich darüber reden kann, was mit mir und den Leuten in unserem Land passiert. Irgendwohin, wo ich frei darüber sprechen kann, ohne Angst zu haben, dass ich verhaftet oder zurück nach Saudi-Arabien gebracht werde. Im Januar 2019 bin ich weg.
Dabei erinnern sich alle bei Al-Qist noch an die Hoffnung, die sich vor wenigen Jahren mit Mohammed bin Salman verbanden. Riad, Sommer 2018. Damals herrschte Aufbruchstimmung in der saudischen Hauptstadt. Der Machtantritt dieses Prinzen, Mohammed bin Salman, hatte große Erwartungen ausgelöst. Ausgerechnet diesen Sohn, ein international ziemlich unbeschriebenes Blatt, damals erst 32 Jahre alt, ernannte der alte und kranke König Salman zum Regenten. Und 2018 begann Mohammed bin Salman, wie im Zeitraffer, das umzusetzen, was in Saudi-Arabien jahrzehntelang bedächtig hin und her gewälzt worden war. Scheinbar unantastbare Tabus des staatstragenden extremistischen Wahhabismus, wie die Verbote für Musik oder bildende Künste, wurden über Nacht außer Kraft gesetzt. Der Künstler Abdelnasser Garem, gerade noch auf der Abschussliste der staatlich-religiösen Autoritäten, sah sich über Nacht erhoben und gefeiert als angesagter Galerist. Im Interview, das ich damals mit ihm führte, zeigte er offen seine Freude.
I was fighting to get a license for this studio.
10 Jahre lang habe ich um eine Lizenz für dieses Atelier gekämpft, ohne Erfolg. Durch den Wandel habe ich sie bekommen. Und das ist toll. Das verschafft mir einen offiziellen Rahmen. Nun sitzen wir in meinem offiziellen Atelier. Vorher mussten wir uns verstecken.
Vor Mohammed bin Salmans Amtsantritt, so Garem, hätten über alles die Gralshüter des Wahhabismus gewacht, der in Saudi-Arabien besonders rigorosen und intoleranten Auslegung des Islam.
Von Kindheit an wurden uns Hass und Kampfbereitschaft eingeimpft, mit alten Geschichten über Menschen, die wir gar nicht kennen, ohne überhaupt zu wissen, gegen wen wir da kämpfen sollen. Aber wenn Sie jetzt Prinz Mohammed zuhören und seine Interviews verfolgen, dann stellen Sie fest, dass er gegen diese ganze Strömung ist. Er will den Menschen erlauben, zu tun, was sie wollen, und offener und produktiver zu sein, menschlicher, umweltbewusster.
Und immer mehr Freiheiten schien es damals auf einmal zu geben. Plötzlich hieß es, durften Frauen ohne männliche Begleitung auf die Straße gehen. Sie durften allein verreisen. Sie müssten nicht länger die körperverhüllenden schwarzen Abayas tragen. Sie durften Auto fahren. Doch mitten in den Enthusiasmus platzt im Herbst 2018 die Nachricht vom bestialischen Mord am Journalisten Jamal Khashoggi. Die UNO lastet den Befehl dazu Kronprinz Mohammed bin Salman an. Für den jungen Abdullah al-Juraiwi leitet die Nachricht eine neue Zeitenwende ein.
Das hat mich kalt erwischt. Ich dachte, niemand kann so etwas tun. In der Botschaft seines eigenen Landes in einem anderen Land Probleme verursachen und dadurch in den Fokus aller Medien der Welt geraten. Ich dachte, vielleicht werden sie versuchen, Khashoggi irgendwie nach Saudi-Arabien zurückzuschaffen. Aber nicht, dass sie ihn umbringen. In einer Botschaft.
Seitdem, erklärt Abdullah, würden massenweise Todesurteile verhängt. Und absurd hohe Haftstrafen für friedlich und öffentlich geäußerte Kritik. Im Fokus seien inzwischen, anders als früher, nicht mehr vermeintliche Angriffe auf religiöse Traditionen oder das religiöse Establishment, sondern kriminalisiert werde offensichtlich alles, was Kronprinz Mohammed bin Salman für sich persönlich als unangenehm oder gefährlich einschätzt. Um die Betreffenden zu Jahrzehnten im Gefängnis verurteilen zu können, wird zusehends das Antiterrorgesetz angewandt.
Sie bezeichnen Frauenrechtlerinnen als Terroristinnen. Die Stammesgruppe der Howaitat besteht angeblich aus Terroristen, weil sie sich gegen Mohammed bin Salmans Städtebauprojekt NEOM engagieren. Wir Saudis im Exil werden gegenüber westlichen Medien als Terroristen dargestellt. Manahal al-Otaibi, eine junge Frau, hat nichts getan, als außerhalb des Hauses kein Abaya-Gewand anzuziehen. Sie haben sie verhaftet und sie nennen sie Terroristin.
Die viel zitierte Vision 2030 ist ein Beispiel für Imagepflege des MBS. Offiziell ist es ein Modernisierungsprogramm. Die ölabhängige Wirtschaft soll damit diversifiziert, die saudische Mittelklasse gestärkt, die Kultur entwickelt und Menschen aus dem Westen sollen angelockt werden, als Touristen oder auch als willige Helfer, um dem Machtsystem von Mohammed bin Salman eine moderne Note zu verleihen. Die saudische Menschenrechtlerin Lina Al-Haslul sieht in der Vision vor allem das Modell für die Errichtung einer Hightech-Despotie. Um dem entgegenzuwirken, haben Dissidenten aus dem Umkreis der Menschenrechtsplattform Al-Kist bereits im September 2020 die erste saudische Oppositionspartei gegründet. Die National Assembly Party. Zurzeit aktiv nur im Exil. Denn jeder, der das in Saudi-Arabien geltende Parteienverbot brechen wollte, würde sich und seine Familie in Lebensgefahr bringen.
Aus diesem Grund kann es sich bei der saudischen Opposition nicht um eine breite Bewegung handeln. Die Idee ist, keine Partei mit einer politischen Agenda zu entwickeln, sondern eher ein Sammelbecken für alle zu schaffen, die meinen, es sollte in Saudi-Arabien ein Gegengewicht geben. Auch ohne konkrete Programmatik ist die gemeinsame Grundlage Respekt vor Menschenrechten, Aufbau von Institutionen mit demokratisch gewählten Repräsentanten. Elected people.
Dass Regierungen wie die britische MBS noch immer als Reformer betrachten, das liegt für Lina Al-Haslul in erster Linie daran, dass sie ihn so sehen wollen. Beeinflusst nicht zuletzt durch Mohammed bin Salmans im Westen eingekaufte Imagepflege und durch die aktuelle Suche nach Alternativen in Sachen Öl und Gas. Die echten Reformen jedoch stehen aus ihrer Sicht noch aus. Und, davon ist sie überzeugt, diese Reformen müssen aus der Gesellschaft kommen.
Inzwischen schließen wir uns alle zusammen, weil wir allesamt der gleichen Ungerechtigkeit ausgesetzt sind. Je ungerechter es in Saudi-Arabien zugeht, umso stärker wird auch die Bewegung der Dissidenten anwachsen.
Faus al-Utaibi wurde, sagt sie, durch das Schicksal ihrer Schwester eines klar. Was das System von Mohammed bin Salman provozierte, war nicht, dass sie sich beim Verlassen ihres elterlichen Hauses ohne Abaya fotografierte, sondern, dass jemand aus dem Innern der Gesellschaft am Herrscher vorbei etwas einfordert. Das zu erteilen sich allein der Kronprinz vorbehält. Was Mohammed bin Salman fürchtet, ist die Entstehung einer Zivilgesellschaft. Und deshalb sind sie, die Vertreter der Zivilgesellschaft, in seinen Augen die eigentlichen Terroristen.
In gewisser Weise hat sich die Lage für Frauen sogar verschlechtert. Jede Frau, die heute öffentlich über Frauenrechte redet oder die das umsetzt, was die Änderungen angeblich bringen sollen, riskiert jetzt ins Gefängnis zu kommen, und zwar mit einer Anklage als Terroristin. Und das ist viel gefährlicher als vorher.
Der saudische Kronprinz MBS fürchtet also die Entstehung einer Zivilgesellschaft. Die angekündigten Reformen waren Lippenbekenntnisse, seine Vision 2030 nur Imagepflege, so die saudische Opposition im Exil. Was bedeuten solche Erkenntnisse für die Außenpolitik von Mohammed bin Salman? Immerhin hat er bereits verschiedene Rollen gespielt, vom Urheber des Jemenkrieges und des Mordes am Journalisten Jamal Khashoggi bis hin zum visionären Reformer und Klimaschützer. Und nun wieder eine neue Rolle? Denn seit dem Überfall der Hamas auf Israel scheint MBS sich neu zu sortieren. Ob das so ist, das möchte ich besprechen mit dem Nahost- und Islamismus-Experten Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Hallo, Herr Steinberg.
Hallo, Frau Wohlan.
Herr Steinberg, eine Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Israel hätte den Nahen Osten verändert. Damit war man auch schon ziemlich weit. Wegen der Lage in Gaza hat das Königshaus die Gespräche nun unterbrochen. Bedeutet diese Entscheidung einen grundsätzlichen Wandel weg von der neuen Politik der Diplomatie und Konzilianz? Oder ist es nur eine Art kurzzeitige Referenz an die öffentliche Meinung in der übrigen arabischen Welt, auch in der saudischen, wo die Unterstützung für die Palästinenser tief verankert ist?
Es ist auf jeden Fall eine Referenz an die öffentliche Meinung in Saudi-Arabien und in der arabischen Welt insgesamt. Die Ereignisse der letzten Wochen in Saudi-Arabien, die sind schon etwas ganz, ganz Neues. Egal wie der Kronprinz Mohammed bin Salman in den letzten Jahren agiert hat, er hatte immer die Initiative. Das war beim Khashoggi-Mord der Fall, das war im Jemenkrieg der Fall, das war in diesem kalten Krieg mit Iran immer der Fall. Jetzt scheint es zum ersten Mal so, als sei er getrieben. Er hat ein für seine Außenpolitik ganz wichtiges Projekt, nämlich einen Frieden mit Israel, zunächst einmal auf Eis gelegt, gegen seinen erklärten Willen. Er hat noch kurz vor den Ereignissen gesagt, dass er diesen Frieden eigentlich schon demnächst schließen will. Und das zeigt, dass seine Position vielleicht doch nicht so stark ist, wie wir das in den letzten Jahren geglaubt haben. Ob es jetzt noch zu diesem Frieden kommt oder nicht, das wird entscheidend davon abhängen, wie sich der Krieg um Gaza entwickelt.
diese Kehrtwende des saudischen Königreichs. Gestern hat es sogar den israelischen Angriff auf das größte Flüchtlingslager in Gaza, Jabalia, scharf verurteilt, während es sich vorher ja sehr im Hintergrund gehalten hat, bis auf allgemeine Statements zum Krieg. Ist das ein Signal dafür, dass die Hamas-Angriffe ihren Zweck erfüllt haben, die arabische Welt wieder vereint gegen Israel?
Also allein die Tatsache, dass Saudi-Arabien sich gezwungen sah, die Verhandlungen mit den USA über einen Frieden mit Israel zunächst einmal auszusetzen, ist ein großer Erfolg für die Hamas, ist aber auch ein großer Erfolg für Iran. Man muss sich das nur einmal vorstellen. Mit Saudi-Arabien hätte da der wichtigste, im Moment führende arabische Staat einen Frieden mit Israel geschlossen und wäre gestoßen zu einigen anderen Ländern, die ja schon Frieden geschlossen haben, wie die Vereinigten Arabischen Emirate, wie Bahrain, wie Marokko. Das wäre für Iran eine große strategische Niederlage gewesen. Und das wäre auch für die Hamas eine strategische Niederlage gewesen, weil doch klar geworden wäre, dass die Organisation trotz all ihrer Rhetorik für die ganz großen Fragen um Israel, um den israelisch-palästinensischen Konflikt herum, gar keine Rolle spielt. Dass es der Hamas und Iran jetzt gelungen ist, diese Annäherung zunächst einmal zu stoppen, das ist ein Erfolg für Iran und eine Niederlage für Israel, aber auch eine Niederlage für Saudi-Arabien.
Herr Steinberg, was bedeutet es denn für die Beziehungen Iran-Saudi-Arabien? Da gab es ja auch Bewegung. Also vor dem 7. Oktober, vor dem Hamas-Angriff, hat Saudi-Arabien schon mit seinem regionalen Erzrivalen diplomatische Beziehungen wieder aufgenommen. Und nach dem Hamas-Angriff hat Saudi-Arabien, so die Nachrichtenagenturen, versucht, deeskalierend einzuwirken, weil es ja Stabilität braucht. Also MBS braucht für seine Vision 2030 seine Stabilität in der Region. Was bedeutet das für diese Beziehung Iran-Saudi-Arabien?
Ja, die Beziehung zwischen Iran und Saudi-Arabien, die wird durch dieses Aussetzen der Friedensverhandlungen noch einmal gestärkt. Saudi-Arabien ist, das haben Sie ganz richtig gesagt, auf Iran zugegangen. Und das wichtige Ereignis war im März 2023, da haben Saudi-Arabien und Iran unter chinesischer Vermittlung zunächst einmal beschlossen, ihre Beziehungen wieder aufzunehmen und auf ganz unterschiedlichen Feldern künftig zusammenzuarbeiten. Und dieser Trend in der Regionalpolitik, also eine Annäherung zwischen Iran und Saudi-Arabien, der könnte jetzt dadurch gestärkt werden, dass Saudi-Arabien auch von Israel Abstand nimmt. Die Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien hatten sich in den letzten Jahren enorm verbessert, weil beide Seiten Iran als Feind gesehen haben. Mohammed bin Salman, der Kronprinz, hat sich jetzt aber entschieden, er will auf Entspannung mit Iran setzen. Und das zusammengenommen mit der Eskalation in Gaza führt dazu, dass sich hier auch die regionalen Kräfteverhältnisse wieder etwas verändern. Die große Frage ist, wofür entscheidet sich denn MBS nach einem solchen Krieg, nach einem Ende des Gaza-Krieges? Geht er dann zurück zu seiner Politik, die auf Frieden mit Israel abzielt und verbesserte Beziehungen zu den USA? Oder setzt er seine Politik der Annäherung in Richtung Iran fort? Das ist die große Frage für die Regionalpolitik, viel wichtiger als alles, was dort in Israel und Gaza passiert.
Was vermuten Sie denn, Herr Steinberg? Sie kennen ja Saudi-Arabien, Sie beobachten ja die Entwicklung von MBS seit Anfang an. Was glauben Sie, wohin er geht?
Also meine Arbeitshypothese ist bisher, dass die Vorteile, die mit einem solchen Friedensabkommen mit Israel verbunden wären, am Ende doch dafür sorgen, dass Saudi-Arabien diesen Frieden zumindest schließen will, wenn das irgendwie möglich ist. Und das hat vor allem damit zu tun, dass die Saudis sehr, sehr ehrgeizige Forderungen an die USA gestellt haben. Sie haben denen nämlich gesagt, wir wollen irgendeine Form von formaler Sicherheitsgarantie. Wir wollen mehr und modernere Waffensysteme und vor allem wir wollen Hilfe bei der zivilen Nutzung von Nukleartechnologie. Wenn die Amerikaner all das liefern, damit dann Israel und Saudi-Arabien diesen Frieden schließen, kann ich mir kaum vorstellen, dass der saudi-arabische Kronprinz da Nein sagt, dass er sich verschließt. Allerdings gibt es doch so im Hintergrund ein paar Fragezeichen, ganz einfach deshalb, weil in den letzten 2 Jahren Saudi-Arabien diese Bindung an den Westen, die Bindung an die USA, doch etwas heruntergefahren hat und fast auf eine Art blockfreien Politik abzuzielen scheint. Also so wie Katar etwa in den letzten Jahren versucht das Land, gute Beziehungen zu allen Seiten zu pflegen. Wenn das der neue Trend ist, dann kann ich mir auch vorstellen, dass Saudi-Arabien auf den Frieden mit Israel verzichtet. Insgesamt, bisher allerdings ist meine Arbeitshypothese noch, dass dieser Frieden kommen wird.
Soweit der Nahost- und Islamismus-Experte Guido Steinberg über das politische Chamäleon Mohammed bin Salman und über die Absichten und Möglichkeiten Saudi-Arabiens im Nahen Osten nach dem Angriff der Hamas auf Israel. Danke für das Gespräch, Herr Steinberg.
Ich danke Ihnen.
Das war die Weltzeit heute. Wenn Sie uns gut fanden, dann empfehlen Sie uns bitte weiter, liken oder teilen den Podcast. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.